NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Das Thema heute: Unser letzter Zweck ist die Glückseligkeit, über Gottfried Wilhelm Leibniz und das Leibniz-Jahr 2016. Am Mikrofon begrüßt Sie Volkart Ab. Guten Abend. Der 300. Todestag des Universalgelehrten ist Anlass für ein ganzes Leibniz-Jahr mit Ausstellungen, Theateraufführungen, spektakulären Forschungsprojekten und einem internationalen Kongress in Hannover. Wir geben einen Überblick über die kommenden Aktivitäten und erinnern an den großen Denker Leibniz, den vielseitigen Erfinder, Bibliothekar, Mathematiker, unermüdlichen Briefeschreiber und Philosophen, der davon überzeugt war, in der besten aller möglichen Welten zu leben. Welche Bedeutung hat er für die heutige Zeit? Schauplätze unserer Sendung sind die Leibniz-Bibliothek in Hannover, das Schloss Herrenhausen mit seinem Museum, die Leibniz-Universität und die Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannes, wo das Grab von Leibniz zu finden ist. Wie ist das nur möglich, eine einzelne Persönlichkeit, die in der Mathematik größte Probleme löst, zugleich über Gott und die Schöpfung philosophiert, an einer Rechenmaschine baut und über die Seidenraupenzucht in unseren Breiten nachdenkt? Leibniz, der die Förderung der Wissenschaften in Gestalt von Akademien im Blick hat, aber auch den Bergbau und die Vereinigung der Kirchen und Konfessionen. Hier befasst er sich mit der Fontäne im Barockgarten von Herrenhausen, dort mit Wissenschaft und Kultur in China und Russland und entwickelt an anderer Stelle aus purem Vergnügen eine Methode, nach der man alle Zahlen allein durch die 0 und die 1 in bestimmter Reihenfolge darstellen kann. Eine binäre Zahlensprache, mit der unsere modernen Computer arbeiten. In der hannoverschen Innenstadt steht ein Leibniz-Denkmal. Es zeigt in Bronze das Profil des Gelehrten mit samtstilisierter, lockiger Perücke. Auf der einen Seite des Konterfeis wird die Zahlensprache aus 0 und 1 anschaulich gemacht, auf der anderen steht Einheit in der Vielheit. Das wiederum ist ein philosophischer Grundzug von Leibniz, alles im Zusammenhang zu sehen, jedes Einzelteil hat seinen besonderen Platz im großen System, ist Teil einer göttlichen Harmonie. Hannovers großer Geist, auch das ist am Denkmal zu lesen. Doch geboren wurde Leibniz 1646 in Leipzig und studierte dort Mathematik, Philosophie und Jura, weshalb auch die Metropole in Sachsen Anteil hat an diesem Gedenkjahr. Wer kann tatsächlich Anspruch auf Leibniz erheben? Ist Hannover gut beraten, den meisten Veranstaltungen in diesem Jahr eine Bühne zu geben? Thomas Schwag, der das Historische Museum leitet und das Schlossmuseum in den Barockgärten von Hannover-Herrenhausen?
Es gibt ein paar Hintergründe sozusagen dafür, dass es ein Leibniz-Jahr gibt, dass wir ihn feiern, dass wir uns Gedanken machen über Leibniz, sein Werk und sein Leben und das ist einfach die lange, lange Zeit, die er hier gelebt hat. Wobei vielleicht so richtig kontinuierlich war es ja nicht sein Leben hier, er ist ja viel unterwegs gewesen, auch viel abwesend aus Hannover. Aber ich glaube, dass ein Eigentum an Leibniz viele, viele haben. Städte, Einrichtungen, Institutionen. Sie wissen, die Leibniz-Gemeinschaft ist sehr umfangreich, sehr groß. Es gibt viele Institute, nicht nur in Hannover und nicht nur in Leipzig, die sich mit Leibniz identifizieren, mit seiner Art, Dinge zu betrachten, mit seiner Wissenschaftlichkeit und dem, was er hinterlassen hat.
Leibniz hatte nach seinem Studium in Leipzig, Jena und Altdorf bei Nürnberg eine höfische Stelle in Mainz bekleidet und war in einem Gericht tätig gewesen. Große Impulse gab ihm der geistige Austausch mit führenden Köpfen in Paris und London. Als Jurist und Mathematiker hatte er sich bereits einen Namen gemacht, bevor er in Hannover begann. und ein erstes Modell seiner Rechenmaschine konstruiert, das die vier Grundrechenarten auf mechanische Weise meistern sollte. Der Gedanke von Leibniz:
Es ist unwürdig, die Zeit von hervorragenden Leuten mit knechtischen Rechenarbeiten zu verschwenden, weil mit dem Einsatz einer Maschine auch der Einfältigste die Ergebnisse sicher hinschreiben kann.
Erhalten geblieben ist die spätere, verbesserte Version seiner Rechenmaschine. 1676 kam der Gelehrte dann nach Hannover, wo er rund 4 Jahrzehnte lang den Herzögen Johann Friedrich, Ernst August, der dann zum Kurfürsten erhoben wurde, und schließlich Georg Ludwig mit all seinem Wissen zur Verfügung stand. Georg Ludwig bestieg 1714 im Rahmen der Personalunion den englischen Thron, Leibniz aber blieb für den schmalen Rest seines Lebens in Hannover. Willem Huntebrinker vom Historischen Museum Hannover erinnert an die konkreten Aufgaben, für die man Leibniz engagiert hatte.
Also gerufen wurde er von Herzog Johann Friedrich als Bibliothekar. Er war zu dem Zeitpunkt gerade vorher in Paris und London gewesen und hoffte, meine ich, auch auf eine Anstellung in Paris bei der Académie des Sciences, aber es hat nicht geklappt und er hat dann den Ruf angenommen als Bibliothekar für Johann Friedrich nach Hannover und hat dann eigentlich in Hannover, kann man sagen, auch entsprechend seinem Wesen eine recht schnelle Karriere gemacht, ein Jahr später zum Hofrat berufen worden und seine Hauptaufgabe war als Bibliothekar natürlich die Ordnung, Anlegung der Sammlung der Bibliothek der Herzöglichen, aber als Hofrat war er enger Berater des Herzogs in juristischen Fragen, diplomatischen Fragen, natürlich auch technischen, wissenschaftlichen Fragen.
Ob es um die Kurwürde ging oder später um die Personalunion, Leibniz wurde als juristischer Ratgeber bemüht und war vor allem damit betraut, die Bedeutung seiner adligen Arbeitgeber mit einer Geschichte des Welfenhauses zu untermauern, für die er immer wieder reiste und Quellen recherchierte. Und doch kam diese Geschichte des Welfenhauses zum Missvergnügen des Kurfürsten nicht wie erwünscht voran. Diese Aufgabe diente mit der damit verbundenen höfischen Stellung und den festen Einkünften bis zum Lebensende dem Universalgelehrten wohl eher dazu, andere vielfältige Interessen und Tätigkeiten finanziell abzusichern. Wie und wo lebte er in Hannover? Thomas Schwag, Leiter des Historischen Museums.
Ja, er war Beamter, insofern lebte er sehr eng und nah dran an dem System sozusagen. Das System ist im Barock ja gebunden immer an ein Schloss. Und hat sich vor allen Dingen aufgehalten natürlich im Schloss selber, da war auch seine Bibliothek. Und zwar bezieht sich das auf das Leineschloss, gibt ja parallel dazu dann auch schon das Gartenschloss draußen. Gerade unter Johann Friedrich beginnt es ja, sich zu entwickeln draußen in Herrenhausen. Aber seine Wirkungsstätte und auch sein Wohnraum, sein Lebensumfeld sozusagen war dieses Schloss. Das hat dann sich ein bisschen verändert. Wir wissen, dass er dort alleine gelebt hat, hat keine Frau, kein Kind, keine Familie gehabt. Aber er ist dann natürlich schon auch mehrfach umgezogen, zunächst mal in ein Haus, auch noch in der Leinstraße, bei der Witwe Anderten hat er da gelebt. Und dann übrigens in Abwesenheit, er war gerade auf Reisen, hat man ihm ein anderes Haus zugewiesen. Das ist das, was die Älteren eben noch als Leibniz-Haus kennen. Das ist ein mit einer ganz besonderen Fassade ausgestattetes Haus gewesen in der Schmiedestraße, leider zerstört im Zweiten Weltkrieg. Dann aber, weil es eben so eine besondere, auch baukünstlerische Qualität hat und hatte und sicherlich auch um des Erinnerns an Leibniz willen wieder errichtet worden, also rekonstruiert worden, zumindest in der Fassade, an unserem schönen Holzmarkt. Dort hat er bis zum Schluss gelebt.
Im Schlossmuseum von Herrenhausen gehört ein Modell des historischen Leibniz-Hauses zu den attraktiven Stücken der Dauerausstellung. Feinsinnig und vom Forschergeist durchdrungen erscheint Leibniz auf alten Gemälden. Weise, freundlich und fast ein wenig entrückt stellt ihn wiederum die Marmorbüste im Schlossmuseum dar.
Ja, nun muss man einfach sehen, viele dieser Bildnisse sind auch nach seinem Leben und nach seinem Tod entstanden. Das, was aus seiner Zeit stammt, ist relativ gering, ist relativ wenig, was es da gibt. Aber das zeigt einen durchaus stolzen Mann, jemand, der selbstbewusst auftritt. Und das darf man ihm auch abnehmen. Das ist ihm sehr, sehr wichtig gewesen, diese Anerkennung. Vielleicht auch deshalb, weil er sich gelegentlich auch ein bisschen so gefühlt hat, dass diese Anerkennung ihm nicht im vollen Umfang zuteil wird.
Sein Aktionsradius ist heute schwer zu begreifen. Das Spektrum der in seinem Kopf vereinten Wissenschaften, die Bandbreite seiner Erfindungen und seine Tätigkeit als Bibliothekar. Auch die Buchbestände in Wolfenbüttel, im Reich des Herzogs Anton Ulrich, nahm er noch unter seine Fittiche. Welches Pensum! So bemerkt man in der Begegnung mit diesem großen Geist erst nach einer gewissen Zeit, dass so viel über seine eher privaten Freuden gar nicht bekannt ist.
Ja, seine Privatheit, nach der Sie fragen, Das ist ja immer so ein gewisses Problem. Also Privatheit, wie wir sie kennen, ist ja fast, muss man sagen, eine Erfindung des 20., vielleicht noch schon des 19. Jahrhunderts. Aber die Zeit, in der wir Leibniz fassen können, ist eine, wo sich Privates und Dienstliches sozusagen immer paaren. Und wenn Sie danach fragen, wie er seine Freizeit, hat er denn Freizeit gehabt? Glaube nicht. Wie er sein Leben gestaltet hat, dann muss man einfach sehen, er hat 15.000 Briefe hinterlassen. Er hat mit über 1.000 Menschen Korrespondenz geführt. Ich frage Sie, wie viel Freizeit bleibt da eigentlich noch?
Wir wissen, dass er sich oft überlastet fühlte. Dem sprichwörtlichen guten Tropfen musste er zwar nicht völlig abschwören, aber es galt doch, auf die Gesundheit zu achten.
Du edles Traubenblut, dein Anblick ist zwar süße, du stärkest Häupt und Hirn, schwächst aber Hand und Füße. Ich halte viel von dir, doch bist du mir zu scharf, wohl deme, der dich liebt und auch genießen darf.
Die Niedersächsische Landesbibliothek in Hannover trägt längst den Namen Leibniz. Zu Recht wird hier doch der berühmte Nachlass des Universalgelehrten verwahrt. Für die Forschung eine unerlässliche Grundlage. Direktorin Anne May.
Ja, der Nachlass besteht aus unterschiedlichen Teilen. Einmal der ganze Briefwechsel von Leibniz, dann aber auch alle Manuskripte seiner veröffentlichten Schriften und die Arbeitsbibliothek gehört dazu. Und Objekte auch, wie zum Beispiel die Rechenmaschine oder das Teleskop.
Gut möglich, dass der schriftliche Nachlass, dieser ungeheure Schatz von 100.000 Blatt, Originalmanuskripten und Briefen, gelegentlich auch als Bürde empfunden wird, müssen die unglaublich vielen Zeugnisse aus Papier doch erhalten und weiter aufgearbeitet werden.
Nein, keine Bürde, aber es ist natürlich eine besondere Verpflichtung, die ja auch nochmal durch die Ernennung des Briefwechsels zum Weltdokumentenerbe durch die UNESCO verstärkt wurde. Und das ist eine Verpflichtung, der wir uns stellen, die ja auch bedient wird schon in den letzten Jahren durch viele Aktivitäten, durch die Sicherung des Originalbestandes, aber eben auch durch Digitalisierungsaktivitäten, damit man im Grunde diesen Schatz auch der internationalen Öffentlichkeit und Forscher-Community zur Verfügung stellen kann.
Die von der UNESCO zum Weltdokumentenerbe erklärte Korrespondenz umfasst immerhin mehr als 15.000 Briefe, Belege des Gedankenaustauschs mit über 1.000 Adressaten, geschrieben in Latein und Französisch, zu einem geringeren Teil auch in Deutsch. Der in alle Himmelsrichtungen kommunizierende Gelehrte war gut vernetzt, so würden wir es heute im digitalen Zeitalter wohl bezeichnen. Michael Kempe, der Leiter des Leibniz-Archivs, über das thematische Spektrum, das in diesen Briefen zur Sprache kommt.
Er ist ja nicht zu Unrecht als Universalgelehrter bezeichnet worden. Das heißt, alle Themen, mit denen er sich beschäftigt, tauchen in diesem Briefwechsel auf. Er schreibt denkend und insofern teilt er alles Mögliche mit. Allerdings eben auch in einem höfisch-barocken Ton. Das kann man auf jeden Fall sagen. Er ist auch konziliant. Allerdings, wir haben ja auch, das ist eben das Schöne hier im Nachlass, haben wir die verschiedenen Stufen eines Briefes. Also wir können zum Beispiel am Anfang lesen, dass er sich über irgendjemanden geärgert hat im ersten Entwurf und auch relativ deutliche Formulierungen hat. Bei den nächsten Stufen ist das abgeschwächt und beim abgefertigten Brief ist es denn eine sehr diplomatische Formulierung.
Findet sich in den Briefen auch Persönliches? Bieten sie zum Beispiel Gelegenheit, über das eigene Zipperlein zu klagen oder Leidenschaften einzugestehen?
Über Krankheiten wurde auch kommuniziert. Persönlich, man darf es nicht verwechseln, wir sind hier in der frühen Neuzeit, bevor es mit der Romantik auch zu einer Briefkultur kam, als Ausdruck von Individualität, von Emotionalität. Das ist nicht der Fall. Es ist in der Regel sehr sachlich, sehr nüchtern. Allerdings wird auch über Krankheiten gesprochen. Man hat ja auch, darf man nicht vergessen, ärztliche Ferndiagnosen wahrgenommen. Jenseits des Briefes haben wir auch einiges Persönliches von Leibniz. Er selber hat auch Selbstbeschreibungen überliefert, wo er über sich selbst berichtet. Er ist zum Beispiel jemand, der lange aufgeblieben ist, nachts gearbeitet hat, lange geschlafen hat. Er trank nicht viel Wein, immer ein bisschen, relativ viel Kaffee, hat sich nicht übermäßig bewegt und hat sehr gerne Süßes gegessen. Das ist zumindest das, was er von sich selbst behauptet.
Und wie war es mit der Liebe bei Leibniz bestellt?
Überliefert gibt es immer wieder alle möglichen Mutmaßungen, Spekulationen. Das ist eher unseriös. Es ist nicht ungewöhnlich, dass in der Zeit ein Gelehrter nicht verheiratet gewesen ist, Junggeselle geblieben ist. Es gab ein paar Momente, wo eine Heirat denkbar gewesen wäre, aber eher aus rationalen oder ständischen Gründen. Es gibt eine Stelle, da war auch etwas über 50, da kam das Gespräch auf eine Dame, die ihm hätte verheiratet werden können, so eher theoretisch. Und er sagte, ach, lassen wir es mal lieber, ich bin jetzt schon über 50, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr.
Er blieb ein vielbeschäftigter Wissenschaftler. Neben dem Briefwechsel sind wichtige Veröffentlichungen von Leibniz in Handschriften vorhanden, so die Theodizee von 1710, die Abhandlung über Gott, das Böse in der Welt und die Rolle des Menschen. Bei einem Denker wie Leibniz sind aber selbst die Schnipsel von Bedeutung. Und davon gibt es Tausende in dieser Bibliothek, es sind Fragmente ursprünglich ganzer Seiten. In einem großen Projekt werden diese Papierteile zurzeit wieder zu den ursprünglichen Manuskriptblättern zusammengesetzt.
Diese Schnipsel sind entstanden, weil Leibniz diese Dinge selber zerschnitten hat. Er hat wahnsinnig viel geschrieben. Papier war in der Zeit eher Mangelware. Er ist jemand, der wirklich nicht nur schreibend gedacht hat, sondern er hat auch schneidend geordnet. Das heißt, er hat ein großes Blatt Papier genommen, sich diverse Notizen darauf gemacht, was ihm einfiel. Eine Stunde später vielleicht etwas zur Philosophie, dann wiederum eine geometrische Zeichnung zur Mathematik. Er hat das anschließend zerschnitten und auf verschiedene Häuflein gelegt, also so Art Karteikarten oder Karteischnipselchen, so kleine Streifen. Und in diesem Durcheinander dieser Streifen ist der Nachlass gewissermaßen jetzt über die Jahrhunderte uns erhalten geblieben. Das heißt, wir haben einen riesen Puzzle von diversen Blattfragmenten, die auch schwer datiert sind, wo man natürlich nicht sagen kann, wann hat er das geschrieben, in welchem Zusammenhang. Und mit Hilfe einer Technik, die wir zusammen mit dem Fraunhofer-Institut in Berlin entwickeln, wollen wir diese Fragmente digital rekonstruieren, sodass wir sozusagen am Bildschirm diese Dinge dann zusammen puzzeln können.
Behilflich ist das Institut, das mit seiner speziellen Technik schon bei der Wiederherstellung von Stasi-Akten aus riesigen Schnipselbergen federführend war. Ob Notizblätter, ganze Manuskripte oder Briefkonvolute, immer zeichnet sich der Gelehrte mit seinen höchst vielfältigen Interessen ab. Dabei gehört der Erfinder Leibniz zu den reizvollsten Themen überhaupt. Nicht nur wegen der binären Zahlensprache, die zur Vorgeschichte heutiger Computer zählt.
Als Erfinder hat er sich vielseitig engagiert. Im Bereich der Technik sind es natürlich Rechenmaschine, es ist diese Horizontalwindmühle, die man aus dem Harzbergbau kennt. Es sind diese Vorskizzen für diese Wasserfontäne hier in Herrenhausen. Er hat sich über eine Wasserleitung, ein Trinkwassersystem in Hannover engagiert. Aber er hat eben auch stark militärische Dinge angepackt. Er hat eine Art Rennwagen erfunden, also natürlich rein mechanischen Kutschensystem, extra für schnelle Beförderung von militärischen Truppen. Er wollte eine Art Schnellschussgewehr entwickeln, wie er schreibt, ein Gewehr, mit dem man so oft schießen kann, dass immer zwei Kugeln gleichzeitig in der Luft sind. Das heißt, er war als Wissenschaftler, der am Hof tätig war, natürlicherweise auch an militärischen Erfindungen interessiert.
Über Feldzüge hat er nachgedacht, über mobile Lazarette und über Marschverpflegung für die Soldaten. Müssen wir bei so viel militärischem Engagement unser Bild von diesem Gelehrten womöglich korrigieren? Haben wir diesen Mann zu sehr idealisiert?
Zum Teil müssen wir in der Tat unser bisheriges Leibniz-Bild etwas revidieren, etwas modifizieren. Er ist eben stark idealisiert worden, weil er Universalist ist, auch als jemand, der für Frieden, Gerechtigkeit, Glückseligkeit steht. Das stimmt auch. Allerdings, er stellte seine Wissenschaft auch in den Dienst gesellschaftlicher Politiken und für ihn war es selbstverständlich, als am Hofe agierender Gelehrter, dass man sich auch mit militärischen Dingen beschäftigt hat. Also das ist sicherlich etwas, was in der bisherigen Leibniz-Forschung auch eher etwas ausgeblendet war, weil es nicht so richtig passte in dieses Bild von Leibniz als dem Friedensfürsten.
Ein Erfinder, dessen Einfälle nur so sprudelten. Mehr als 30 Mal ist er in den Harz gefahren und hat zunächst an waagerecht angebrachten, vom Wind getriebenen Blättern gearbeitet, die bei der Entwässerung der Gruben behilflich sein sollten. ein Experiment, das missglückte und vom Herzog abgebrochen wurde. Dagegen gelang eine Konstruktion zur besseren Förderung des Gesteins. Beispiele, wie sehr seine Arbeit bei allen gedanklichen Höhenflügen immer wieder der Praxis verpflichtet war und wie sehr er an Nachhaltigkeit dachte.
Ich bekenne, dass wir für die Nachwelt arbeiten müssen. Man baut oft Häuser, die man nicht bewohnen wird. Man pflanzt Bäume, deren Früchte man nicht genießen soll.
Ein unermüdlicher Geist, hier beschäftigte er sich mit der Vorform eines U-Boots, dort mit Schuhen, die dank einer Sprungfeder ein schnelles Fortkommen ermöglichen sollten. Vor allem als Mathematiker sorgte er für neue Grundlagen, entwickelte die Differential- und Integralrechnung und stritt mit dem Kollegen Isaac Newton um die Urheberschaft dieser Geistesblitze. Auffällig ist, dass diesen präzise denkenden Wissenschaftler auch eher dunkle, abgründige Seiten nicht fremd waren. Selbst die Alchemie, die angebliche Kunst, billige Metalle in Gold zu verwandeln, beschäftigte ihn. Und das Perpetuum mobile, das einmal in Bewegung gesetzt, ohne weitere Energiezufuhr, ewig in Gang bleiben sollte.
Er hatte keine Berührungsängste mit allen möglichen Dingen, was wir heute auch als Esoterik oder Parawissenschaftliches bezeichnen würden. Er hatte natürlich auch trotzdem auch einen skeptischen Blick, also was die Alchemie angeht, wusste er schon, dass vieles auch mit Quacksalberei zu tun hatte. Gleichwohl war er an diesen Dingen interessiert. Für ihn war Wissenschaft auch immer die Möglichkeit, die Tür des bisher Unmöglichen aufzustoßen und ein neues bisher für unmöglich gehaltene Terrains vorzudringen. Also insofern war er doch immer ein neugieriger und offener Mann, der eigentlich nicht davor scheute, bisherige Grenzen der Wissenschaften zu überschreiten.
Nicht nur die Landesbibliothek, auch die Hannoversche Universität schmückt sich inzwischen mit dem Namen Leibniz. Im Kellergeschoss des Hauptgebäudes ist eine Ausstellung eingerichtet, die von dem Horizont des Hauspatrons einen Eindruck vermittelt, von seiner Rechenmaschine bis zum Projekt, die Kirchen und Konfessionen wieder zusammenzubringen. An der hiesigen Universität wurde zudem mit privaten und öffentlichen Geldern eine besondere Leibniz-Professur eingerichtet. Ein Amt, das seit Beginn, also seit 2010, der 1957 in der Volksrepublik China geborene Wen Shao Li wahrnimmt.
Die Aufgabe besteht darin, den Namen Leibniz, der eigentlich schon bekannt ist, vor allem auch international, hier in der Stadt und im Land Niedersachsen noch bekannter zu machen und die internationale Leibniz-Forschung zu fördern und Leibniz-Themen auch nach Hannover zu holen.
Auch an der Herausgabe der Schriften von Leibniz ist Wen Shao Li beteiligt, eine umfangreiche Ausgabe, die auch künftige Generationen noch in Atem halten wird. Sein besonderes Feld sind die politischen Arbeiten des Universalgelehrten. Auch mit dessen Theologie ist Wen Shao Li vertraut. Im Zeitalter von Leibniz, in dem sich Wissenschaftler zunehmend mit der Erforschung der Natur, mit ihren Gesetzen und Wirkungskräften beschäftigt hatten, durfte der große philosophische Zusammenhang nicht verloren gehen, dachte der Gelehrte und wurde nicht müde, Gott und die Schöpfung in den Mittelpunkt seiner Überlegungen zu stellen, als geistige Kraft, die alles durchdringt. Wobei sein Gott keiner war, der ständig eingreift, belohnt und bestraft, sondern einer, der gleich zu Anfang die ganze Welt geschaffen hat, als beste aller möglichen Welten. Wen Shao Li.
Leibniz hatte verschiedene Metapher gebraucht, um seine Gottesvorstellung zu beschreiben. Das ist ein sehr spannungsvoller Gottesbegriff. Wenn er sagte, Gott ist der Mathematiker, aber der beste Mathematiker. Und Gott ist der Monarch, aber der beste Monarch. Schon diese zwei Definitionen. Ein Mathematiker berechnet, ein Monarch entscheidet. Aber entscheidet nach moralischen Prinzipien.
Eine Entwicklung der Menschheit ist in diesem Weltbild durchaus vorgesehen und bleibt doch Teil eines göttlich vorbestimmten Systems. Wenn da von der besten aller möglichen Welten die Rede ist, bedeutet dies im Übrigen nicht, dass Menschen, die in dieser Welt leben, sie auch als gut und menschenfreundlich empfinden müssen. Doch selbst das falsche Handeln, das Leid, kann in der göttlichen Harmonie seinen Sinn haben, letztlich zum Guten führen, zur moralischen Vervollkommnung des Menschen. So hat es sich Leibniz vorgestellt. Das allerdings ist nach den Erfahrungen vor allem des 20. Jahrhunderts mit Katastrophen, Kriegen und Vernichtungslagern ein ziemlich starker Tobak. Auschwitz und die göttliche Harmonie, in der alles seinen Sinn hat und womöglich zum Guten führt, scheinen unvereinbar.
Natürlich, das Problem habe ich auch. Wir leben in einer ganz anderen Zeit. Und vor allem die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts haben gezeigt, dass die Welt doch nicht so gut ist, wie wir sie gern haben möchten. Und das Böse ist absolut geworden. Das widerspricht Leibnizischen Philosophie. Wir sind nicht mehr in der Lage, einzusehen oder überhaupt zu sehen, wozu ein Böses noch einen Sinn hat. Und diese Absolutheit des Böses ist in der Tat eine starke Herausforderung der Leibnizischen Theorie, der Leibnizischen Philosophie von der besten aller möglichen Welten.
In früheren Jahrhunderten machten Spötter den Optimismus von Leibniz zum Thema ihrer Literatur. Allen voran Voltaire, der in seiner Erzählung Candide die junge Hauptfigur quer über die Kontinente hinweg eine Katastrophe nach der anderen erleben lässt, vom Schiffbruch bis zum Vulkanausbruch. Und doch mag sich dieser Antiheld so schnell nicht von der These verabschieden, in der besten aller möglichen Welten zu leben. Komponist Leonard Bernstein hat aus dieser literarischen Abrechnung von Voltaire ein schrilles Stück Musiktheater gemacht, das auf einigen Bühnen gerade wieder zur Aufführung kommt, so im Opernhaus Hannover. Die Philosophie von Leibniz mit ihrem optimistischen Zug erscheint heute problematisch. Schwer zu begreifen ist seine Auffassung vom Bau dieser Welt, in der sogenannte Monaden die kleinsten Elemente sind, geistige Bausteine, Kraftzellen, die das harmonische Ganze bilden. Wie nur darf man sich diese Monaden vorstellen? Die Philosophie, insbesondere der Gottesbegriff, die Verantwortung und die Seele des Menschen, standen im Mittelpunkt mancher tiefgründigen Gespräche, die Leibniz führte. Wobei sich adlige Damen an diesen Fragen besonders interessiert zeigten. Neben der Kurfürstin Sophie war es vor allem deren Tochter Sophie Charlotte, die Gattin des preußischen Königs. Als Sophie Charlotte 1705 bei einem Besuch in Hannover im Schloss an einer Lungenentzündung starb, verlor Leibniz eine wichtige Vertraute, mit der er seine Anschauung von Gott und der Welt besprochen und die ihn zu der Theodizee inspiriert hatte, dem einzigen großen gedruckten Werk, das zu seinen Lebzeiten erschien. Auch die von ihm angeregte Gründung der Berliner Akademie der Wissenschaften wurde von Sophie Charlotte entscheidend gefördert, mit Leibniz an der Spitze dieser neuen Organisation. Sein Urteil?
In der Tat habe ich schon oft gedacht, dass Damen von geistiger Bildung sich besser eignen als Männer, die Wissenschaften und Künste voranzubringen.
Leibniz, der Philosoph. Wer in seinen Schriften heute nach dem Sinn des menschlichen Handelns forscht, wird auf die menschliche Weiterentwicklung, die moralische Vervollkommnung als Hoffnung verwiesen. Doch ganz so einfach ist das Gute in dieser Welt nicht zu haben.
Unser letzter Zweck ist die Glückseligkeit. Aber das einzige geeignete Mittel für diesen Zweck ist die Tugend und Geistesbildung.
Sie hören Unser Thema, eine Sendung über Gottfried Wilhelm Leibniz und das Leibniz-Jahr 2016. Am Mikrofon ist weiterhin Volkert Ab. Wenn im Juli der 10. Internationale Leibniz-Kongress in Hannover stattfindet, wird unter den Gästen der Anteil chinesischer Studenten und Wissenschaftler auffällig sein. Für diese Begeisterung gibt es einen besonderen Grund. Leibniz hat sich seinerseits sehr für China interessiert, hat sich von Missionaren über das ferne Land informieren lassen, Aufzeichnungen gemacht und sogar den Kontakt zum Kaiser gesucht. Professor Wenxiao Li von der Leibniz-Universität.
Ach, auf jeden Fall war Leibniz, ich glaube, der erste nennenswerte große Denker, der die chinesische Kultur ernst genommen hat und sich auch Gedanken gemacht hat, wie man mit dieser Kultur umgehen soll, damit Europa auch was von China lernt. 1697 hat Leibniz als Journalist ein Buch herausgegeben, heißt Das Neueste aus China, und hat ein paar Dokumente, Berichte über China gesammelt, und dort im Vorwort hat er geschrieben, man möchte chinesische Missionare nach Europa schicken, damit Europa etwas von China lernt. Gerade in einer Zeit, wo Europa seinen Glauben, seine Wissenschaft alles drum und nach China exportiert, und da kommt eine Leibniz und sagt, achten Sie darauf, dass wir auch von diesem Prozess etwas haben.
Nicht minder groß war das Interesse von Leibniz am Gedeihen von Russland, das er ebenso wenig besuchen konnte wie China.
Wichtig scheint mir, dass er in der Entwicklung der Wissenschaft sowohl in Europa als auch in Russland als auch in China eine Möglichkeit sah, dass die Menschen zusammenkommen, dass man zu einem, wie er schreibt, vernunftgemäßeren Zusammenleben kommt. Und das finde ich immer noch aktuell.
Leibniz zeigte sich immer wieder als Kosmopolit, er propagierte den kulturellen Austausch zwischen den Ländern zum Vorteil aller Beteiligten. Die Verschiedenheit der Kulturen sollte dabei kein Hindernis sein, sondern war geradezu Voraussetzung für ein lebendiges Ganzes, für gegenseitige Impulse, auch hier der Gedanke der Harmonie. Dieser Grundhaltung von Leibniz tun die erwähnten Erfindungen auf dem Gebiet des Militärs keinen Abbruch. Denn die Rolle als großer kultureller Vermittler hat er tatsächlich gelebt, durch seine umfangreiche Korrespondenz und durch die Kontakte mit Gelehrten und Oberhäuptern vor Ort. Den Menschen damals war die Verwüstung der Landstriche durch den Dreißigjährigen Krieg noch als Erfahrung gegenwärtig. Das gegenseitige Verständnis war da ein notwendiges Programm und bleibt es bis in unsere Gegenwart. Vor diesem Hintergrund einer friedlich gedachten Weltgesellschaft hat das Motto des bevorstehenden Leibniz-Kongresses besonderes Gewicht. Unser Glück oder das Glück der anderen, ein Zitat des Meisters.
Das ist ein wunderbares Motto und eine wunderbare Formulierung von Leibniz. Und zwar vom jungen Leibniz. Für unser Glück oder Glück anderer. Lassen Sie sich die Formulierung auf der Zunge zergehen lassen. Das ist so eine wunderbare Sache. Wir oder jeder von uns, wir können nur glücklich sein, wenn unsere Mitmenschen, wenn andere oder zumindest wenn Menschen, die uns wichtig sind, glücklich sind. Es geht um andere Menschen, es geht um andere Kulturen, andere Gemeinden, es geht um das Allgemeinwohl.
Wird man denn auf diesem Kongress womöglich Neues von Leibniz erfahren, unbekannte Seiten von ihm entdecken?
Vom ganzen Programm sehen wir zum Beispiel, sehr stark vertreten ist Leibniz' Europa-Idee. Was für eine Vorstellung Leibniz von Europa hat und was für ein Problem wir gegenwärtig haben, ob wir von Leibniz inspirieren lassen können und auch seine Gedanken des Wissensaustausches. Seine Gedanken, Wissenschaft steht im Dienst des Allgemeinwohls.
Dieser Kongress ist das wissenschaftliche Großereignis in diesem Leibniz-Jahr. Das wendet sich mit einer Bandbreite von Veranstaltungen aber auch ans große Publikum. Leibniz für alle, so könnte man dieses Kaleidoskop überschreiben. Im Schlossmuseum führt sogar Herr Leibniz persönlich durch die Dauerausstellung. Genau genommen ist es ein versierter Schauspieler mit eindrucksvoller Perücke, den man aber wohl als Herrn Leibniz ansprechen und nach allem fragen darf, was man immer schon über den Universalgelehrten wissen wollte. Organisator Willem Huntebrinker.
Ja, bitte, Jeder ist aufgefordert, ihn dort anzusprechen und sich nicht nur was erzählen zu lassen, sondern auch was zu fragen und dazu zu sagen. Ein Gefühl zu vermitteln für die Lebenswelt und die Strukturen, in denen er sich da bewegt, das ist eigentlich das Ziel so einer Führung. Und der Leibniz als Person nimmt einen an die Hand, erzählt was über sich, aber vor allen Dingen eben auch über seine Zeit. Und da bitte fragen Sie den alles, was Sie über den wissen wollen. Natürlich wird der Schauspieler diese Differenz, die er hat zu seiner Figur, auch aufmachen und dem Publikum sagen, ich bin natürlich nicht wirklich Herr Leibniz. Das ist aber auch klar, das muss man nicht dazu sagen, dass es eine Methode ist, um Wissen zu vermitteln. Das ist, glaube ich, offensichtlich.
Im Historischen Museum wiederum werden Informationen ganz ohne Perücke vermittelt, wobei der Titel mit Leibniz auf Du und Du ein wenig irritiert, denn er suggeriert, dass man dieser erstaunlichen Persönlichkeit ganz nahe kommen kann, wo sie doch unnahbar erscheint.
Auf Du und Du ist für uns eine etwas flapsige Art, um auszudrücken, komm her und trau dich an diese Figur ran. Trau dich an diesen Menschen, trau dich an die Zeit, in der er gelebt hat, trau dich ran und versuch was herauszufinden. Das ist ein Programm auf Du und Du mit Leibniz, was sich an Kinder und Familien richtet, vor allen Dingen an Kinder, 6- bis 12-Jährige. Wenn wir da herantreten würden mit dem Anspruch, entdecke das Universalgenie, dann würde das vielleicht eher abschreckend wirken. Und vor allen Dingen, auf Du und Du bedeutet auch, versuch das in deine Zeit zu übersetzen. Und das ist was, was wir da versuchen zu vermitteln.
Bei diesen Veranstaltungen wird sicherlich auch letztgültig geklärt, was der beliebte Butterkeks mit dem bewunderten Genie zu tun hat.
Der Leibniz-Keks ist eine Balsen-Erfindung in einem geschickten Marketing-Gedanken, denn sie haben andere Beispiele wie die Mozart-Kugel, die hat natürlich auch nicht Herr Mozart erfunden, aber genauso muss man diese Geschichte auch sehen, was aber ja schon interessant ist, weil es eben zeigt, dass auch Ende des 19. Jahrhunderts das Bewusstsein, dass Leibniz eine Marke ist, mit dem man diesen Keks belegen kann und damit diesen Keks auch aufwerten kann, das zeugt ja schon davon, dass zu dieser Zeit ein ganz großes Bewusstsein da ist, das ist ein zu kräftiger Name, den man da wählt, um dieses Produkt aufzuwerten. Und man muss ja sagen, sehr, sehr, sehr erfolgreicher Schachzug.
Kinder sollte man mit dem Universalgenie unbedingt bekannt machen, hat sich auch die Direktion der Stadtbüchereien gedacht und gleich mehrere Lesungen für Schulklassen aufs Programm gesetzt. Zwei Autorinnen werden aus ihrem Buch Leibniz für Kinder vorlesen, das der Olms Verlag jetzt aufgrund großer Nachfrage in einer weiteren Auflage vorgelegt hat. In einfacher Sprache wird hier die Neugier auf den bedeutenden Mann aus Hannover geweckt, wobei die Autorinnen keine Berührungsängste kennen. Der Philosoph Leibniz mit seinen Monaden wird ebenso wenig ausgeklammert wie der Mathematiker mit der Integral- und Differentialrechnung. Noch ganz andere Facetten bietet im Leibniz-Jahr das Wilhelm-Busch-Museum, denn es zeigt, wie sich Comiczeichner in jüngerer Zeit des großen Denkers angenommen haben. Die wichtigste Ausstellung aber findet in diesem Jahr vom 21. Juni an in der Leibniz-Bibliothek statt, denn sie widmet sich mit Dokumenten dem letzten Lebensjahr von Leibniz. Ausgerechnet das Finale von 1716 als Thema? Michael Kempe, Leiter des Archivs.
Unbedingt, das letzte Lebensjahr von Leibniz ist extrem spannend. Also man hätte vielleicht erwarten können, Leibniz ist 1716 im Sommer 70 geworden, was für die damalige Zeit ein recht hohes Alter war. Aber keineswegs ist es so, dass er in dieser letzten Lebensphase, dass das durch Lethargie oder Hinfälligkeit gekennzeichnet ist, sondern im Gegenteil durch eine enorme Aktivität, also atemberaubend. Er ist noch viel gereist in dem letzten Jahr, hat den russischen Zaren getroffen, hat noch an seiner Rechenmaschine gearbeitet, hat sich mit Newton gestritten um den Raum und den Zeitbegriff. Wichtige philosophische Werke sind in der Zeit zu verorten. Er hat noch mit Hochdruck an der Welfengeschichte gearbeitet. Also es ist enorm, was er in diesem Jahr noch geleistet hat. Und viele Dinge, die er sein Leben lang verfolgt hat, verdichten sich nochmal in diesem Jahr. Und insofern können wir da wirklich sehr, sehr spannende Dinge präsentieren aus einem wirklich noch, sagen wir mal, üppigen Lebensjahr. Denn Leibniz ist in der Tat mehr oder weniger auch aus dem Leben gerissen worden. Er hat also wirklich noch wenige Wochen vorher noch geschrieben. Das zu dokumentieren, ist extrem spannend.
Auch als Briefeschreiber hat Leibniz zuletzt keineswegs nachgelassen. Archivmitarbeiterin Nora Gedicke.
Die Korrespondenz in den beiden letzten Lebensjahren ist in Blüte, auf der alten Höhe. Leibniz war eben das ganze Jahr 1716 über einfach noch in der vollen Aktivität und die Korrespondenz, die zeigt es eben.
Die Leibniz-Bibliothek hat sogar zwei späte Briefe des Großmeisters zusätzlich angekauft, die noch einmal seinen enormen Wissensdurst veranschaulichen und in der Schau präsentiert werden. Musik Leibniz starb, von Gicht, Nierenkoliken und Wunden geplagt, am 14. November 1716 in seinem Haus in Hannover. Die Räume ließ der Kurfürst und englische König versiegeln, um die Dokumente und Objekte allzu neugierigen Blicken zu entziehen. So wurde der Nachlass zusammengehalten und kann heute in beeindruckender Geschlossenheit in der Leibniz-Bibliothek genutzt werden. Der Sarg wurde in die Neustädter Hof- und Stadtkirche gebracht und der Gestorbene dort in einer Gruft bestattet. Eine Beerdigung in kirchlichem Rahmen, jedoch ohne die Präsenz des Hannoverschen Hofes. Inzwischen sind die sterblichen Überreste in einen Metallbehälter gebettet. Eine Steinplatte weist heute in einer an den Altarraum anschließenden Seitennische auf diese Grabstätte hin, für Leibniz-Freunde ein immer wieder aufgesuchter Ort des Gedenkens.
Seine Sicht zu bestimmten Dingen ist einfach sehr zeitnah, sogar zu heute. Man kann nicht sagen, das ist vor so und so vielen Jahren, sondern das kann man heute genauso anwenden. Das finde ich gut.
Leibniz hat als Philosoph eine riesige Bedeutung, die auch heute noch unterschätzt wird. Oft wird genannt das binäre Zahlensystem, auf dem heute alle unsere Computer fußen. Er war ein bedeutender Mathematiker, Friedensphilosoph und hat so viel gemacht, was noch heute gar nicht alles erforscht ist. Insofern beeinflusst er unser Denken bis heute.
Ein nicht enden wollendes Interesse an Leibniz. Wie setzt sich die Besucherschar zusammen? Aus welchen Motiven und mit welchen Vorkenntnissen kommen die Gäste? Pastorin Martina Trauschke von der Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis.
Ja, das ist natürlich eine sehr große Vielfalt. Gerade in Zeiten, wenn in Hannover eine Messe stattfindet, kommen viele Menschen aus Korea, aus Russland, aus China, aus Japan, weil dort Leibniz viel bekannter ist, als er hier in Deutschland in Schulbüchern taucht er offenbar nicht auf. Aber jeder Gymnasiast aus Russland kennt den Namen von Leibniz, weil er dort in der Mathematikgeschichte immer vorkommt. Also das heißt, das ist eine große Gruppe von Besuchern. Dann gibt es aber natürlich die Hannoveraner jetzt, die das Grab von Leibniz nicht gesehen haben, auf seinen 300. Todestag aufmerksam geworden sind und darum jetzt sich das Grab ansehen wollen. Es gibt aber auch viele, durch eine Kooperation mit der Leibniz-Schule, viele Schüler und Schülerinnen aus der Leibniz-Schule, die einfach zu bestimmten Gelegenheiten kommen. Insofern ist es ein großes Spektrum verschiedenster Menschen, die hier an das Grab kommen.
Es meldeten sich die Jahre über aber auch Zweifler, die die Angabe, hier legen die Gebeine von Leibniz, in Frage stellten.
Darüber können wir jedenfalls, wenn wir der wissenschaftlichen Untersuchung von Professor Wilhelm Krause von 1902 folgen, ebenfalls nicht zweifeln. Im Jahr 1902 wurde das Grab das erste Mal geöffnet, weil die Gräber aus der Kirche entfernt werden sollten. Und Professor Krause zusammen mit einer größeren Kommission hat die Knochen von Leibniz untersucht und an den Knochen die Krankengeschichte von Leibniz verifiziert, sodass wir davon ausgehen, dass es seine Gebeine sind, die hier bestattet sind.
Diese Kirche ist immer wieder Schauplatz besonderer Veranstaltungen, auch unabhängig von konkreten Anlässen wird hier über Leibniz nachgedacht. Im Denken der Pastorin spielt er eine große Rolle.
Ja, Leibniz spielt für mich insofern eine große Rolle, als er ein sehr bemerkenswerter Mensch ist. Es ist so, dass er mit einer großen Leidenschaft und den Fähigkeiten des Wissens seine Welt gestalten und verbessern will. Diese Haltung zur Welt, sich inspirieren zu lassen von den Mängeln und die Einrichtungen für Menschen zu verbessern, finde ich fantastisch.
Wie weit stimmt sie denn mit dem Gottesbegriff von Leibniz überein, mit einem Gott, der diese Welt als beste aller möglichen fertig konzipiert hat?
Leibniz ist in seinem Gottesdenken für mich inspirierend, gerade in seiner großen Fremdheit. Wir brauchen ja nicht nur das, was uns bestätigt. Wir brauchen oft gerade die Gedanken, die uns etwas sagen, was wir selber gar nicht gedacht haben.
Leibniz verfolgte das Projekt einer Vereinigung der Kirchen und Konfessionen. Sein Wunsch?
Es ist kein Zweifel, dass die Liebe zu Gott und zum Nächsten alle Christen dazu bringen müsste, ihren Sonderlehren abzusagen und sich wieder zu vereinigen. Und alle Gedanken, die sich auf dieses Ziel richten, sind edel und hochherzig, denn sie trachten nach dem allgemeinen Wohl.
Eine Zusammenführung der Gläubigen als zukunftsweisender Plan? Martina Trauschke.
Seine Bemühungen um die Union der evangelischen und katholischen Kirche ist für mich insofern interessant, als er sich nicht darum bemüht hat, dogmatisch auf einen Nenner zu kommen, sondern er hat eher einen anderen Weg eingeschlagen, der gegenseitigen Anerkennung in Verschiedenheit, also zu einer Übereinkunft zu kommen, die Unterschiede anzuerkennen, aber gemeinsam zu feiern und zu einer Kirche zu gehören. Vielleicht ist dieser Weg erfolgversprechender als der, in jedem Punkt eine dogmatische Übereinstimmung zu erreichen.
Bei so viel Betriebsamkeit im Leibniz-Jahr, bei so viel Indienstnahme des Gelehrten fürs Stadtmarketing, darf man die ketzerisch klingende Frage ruhig mal stellen, ob sich Leibniz in Hannover denn wohlgefühlt hat. Immerhin teilte er in einem seiner Briefe dies mit.
Alles, was mich körperlich und geistig beengt, kommt daher, dass ich nicht in einer großen Stadt wie Paris oder London lebe. Städten, die an gelehrten Männern Überfluss haben, von denen man lernen und von denen man sich helfen lassen kann. Denn es gibt vieles, was sich nicht von einem allein ausführen lässt. Doch hier trifft man kaum jemanden, mit dem man sich unterhalten kann. Ja, man gilt sogar in diesem Land als schlechter Hofmann, wenn man über wissenschaftliche Themen spricht. Ohne die Frau Kurfürstin würde man noch weniger darüber reden können.
Leibniz war eben nicht an einer namhaften Universität tätig, sondern am Hannoverschen Hof und wurde als geheimer Justizrat von den Mächtigen beansprucht. Seine vielen, teils ausgedehnten Reisen waren wohl auch ein Versuch, der Enge zu entfliehen. Wilhelm Huntebrinker vom Historischen Museum Hannover.
Ja, ganz sicher ist das Reisen genauso auch wie die unglaubliche Anzahl der Briefe natürlich ein ständiges Kontakthalten, ein Austausch, glaube ich. Ich glaube, wir können uns Leibniz als jemanden vorstellen, der wirklich voll ist an geistiger Aktivität, aber eben auch an dem, was er tut, an Handlung. Und so jemand, der braucht natürlich einen Austausch, der in Hannover sicherlich auch gegeben ist, aber für jemanden wie Leibniz nicht ausreichend. Obwohl man sagen muss, dass er ja auch andere Angebote, woanders hinzugehen, ausgeschlagen hat. Also das ganz einfache Urteil, Mensch, ein Genie wie Leibniz ist doch in Hannover vielleicht unterfordert oder es reicht ihm nicht aus. Das Urteil ist sicherlich nicht so einfach. Also da muss es Möglichkeiten gegeben haben für ihn, das Leben in Hannover auch als lebenswert anzusehen.
Hannover sei für Leibniz Fluch und Segen zugleich gewesen, sagt Michael Kempe von der Leibniz-Bibliothek.
Er hatte in Hannover auch immer die Möglichkeit, hier zurückzukehren, hier auch einen geduldigen Fürsten zu finden, der ihn nicht aus seinen Diensten warf, obwohl er seit fast 40 Jahren mit seinem Geschichtswerk, seinem eigentlichen Brotjob, eigentlich säumig war. Und insofern konnte er auch in Hannover immer wieder jemanden finden, der ihn wirklich auch bezahlt hat, der ihn auch in Stellung hielt, während er in Berlin, Rom, Wien oder in London eher mit Versprechen und Plänen hingehalten wurde. Also man darf eben das auch nicht zu sehr einschränken, dass er eigentlich ständig weg wollte aus Hannover. Das ist sicherlich nur die halbe Wahrheit.
Dieser Freizügigkeit, die Leibniz viele Jahre am Hof genießen durfte, kann Wen Shaoli von der Leibniz-Universität einiges abgewinnen.
Diese Freiheit, eigentlich ohne Dienstreiseantrag zu stellen, abzureisen und fern zu bleiben und zu forschen, was man will, davon träume ich eigentlich auch.
Kurfürst Georg Ludwig versuchte, die Reisetätigkeit von Leibniz einzuschränken, damit er sich mit ganzer Kraft der Welfengeschichte widmen konnte. Dass es Leibniz trotz seiner Sehnsucht nach den Metropolen und trotz der Hoffnung auf andere Arbeitgeber so schlecht nicht getroffen hatte, belegt im Grunde sein vielfältiges Werk, das er als Mathematiker, Jurist, Philosoph und Erfinder in Hannover geschaffen hat. Dieses Erbe wird im Leibniz-Jahr nach seiner Aktualität befragt. Von Bedeutung ist dabei neben vielen Einzelheiten der Charakter von Leibniz, seine grundsätzliche Haltung zur Welt, seine wissenschaftliche Neugier. Thomas Schwag, Direktor des Historischen Museums Hannover.
Ich glaube, man kann ganz viel von Leibniz lernen. Manches hat sich ja gerade im 19. Jahrhundert, also in dem Jahrhundert nach ihm gewissermaßen, im Wissenschaftsbetrieb völlig anders entwickelt. Sehr spezialisiert, sehr feingliedrig ausgegliedert. Es haben sich einzelne Wissenschaften entwickelt. Und wir sind heute so ein bisschen in der Situation, dass wir doch manches eher ganzheitlich betrachten möchten. Das ist eigentlich ein grundsätzlich Leibnizer Gedanke, Dinge aufeinander bezogen zu verstehen. Deshalb sprechen wir vom Universalisten, vom Universalgelehrten, der tatsächlich vielleicht als einer der Letzten in seiner Zeit noch sehr, sehr viele, was wir heute Fachdisziplinen nennen würden, überschaut hat und gemeinsam betrachtet hat. Das ist das eine. Das andere, er hat Theorie sehr gerne und mit sehr viel Eros sozusagen betrieben, aber immer bezogen auf praktische Herausforderungen, auf Problemlösungen sozusagen. Also nie polar irgendwie verstiegen und abgehoben von den Menschen. Theoria cum praxi, Theorie um der Praxis willen. Und das ist auch etwas, was wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen können und was in der heutigen Zeit ganz stark nachgefragt wird.
Professor Wenxiao Li beurteilt die Aktualität von Leibniz so.
Leibniz als globaler Denker. Das hat vielleicht auch mit meiner Herkunft zu tun, aber ich habe in der Tat in Leibniz einen großen globalen Denker gesehen. Und ich liege nicht ganz falsch.
Das Universalgenie wird anlässlich des 300. Todestages erneut besichtigt. Für nicht wenige Wissenschaftler ist die Beschäftigung mit ihm zur Lebensaufgabe geworden, zu einer fortdauernden Annäherung an das erstaunliche Werk dieses Mannes. Forscher Michael Kempe formuliert es so.
Das ist irgendwie paradox. Je mehr man über diese Person erfährt, umso schwerer fassbarer wird sie. Also das ist, finde ich, auch etwas sehr Spannendes bei ihm.
Unsere Annäherung an Leibniz im Leibniz-Jahr 2016 endet an dieser Stelle, wenigstens für heute. Das war unser Thema. Am Mikrofon verabschiedet sich Volkhard Ab.